Bruder und Schwester, es gibt ein Text in der Bibel, die hochragt über alle anderen Texte. Dieser Text steht nicht im Römerbrief, dort sind sehr berühmte Leute zum Glauben gekommen, noch im Johannesevangelium, dort sind so ein unberühmter Mensch wie ich zum Glauben gekommen, sondern selbstverständlich in Jesu eigene Bibel. Was ist Jesu eigene Bibel? Wer weiß das? Lauter habe ich nicht verstanden. Das ist sehr richtig, das Alte Testament. Warum ist dieser Text, Psalm 22, mit Abstand die wichtigste Text in die ganze Bibel? Denn in ein Text ist das ganze Evangelium vorhanden, 1000 Jahre in voraus. Das ist nicht einmalig, denn wir haben einen anderen Text, die das hat, aber das ist das Zentrum unserer Glauben, das erste Evangelium nach David. Wir haben 6 Evangelien, die 4 im Neuen Testament, das Evangelium nach David, welches Psalm 22 und auch was anderes dazu enthält, und das sogenannte Jesaja-Evangelium, über den habe ich ein Buch geschrieben, das gerade jetzt in Spanien erscheint. Das ist das zweite Evangelium und dann die Evangelium im Neuen Testament. Das ganze Evangelium ist vorhanden. Jesu als der Passahlamm. Jesu als der Gekreuzigte, genau beschrieben sechsfach. Jesu Auferstehen, die etwas verschlüsselt, aber ich zeige euch genau, wo das steht. Weltmission bis an die Ende der Tage und die Ende der Zeit. Alles ist vorhanden, sogar Karl Samstag, wo Jesus im Totenreich ging und predigt das Evangelium. Alles in ein Text. Zweitens, es gibt, wie gesagt, zwei Zeugen im Alten Testament, in seiner Bibel, die beide beschreiben und erklären seine Erhöhung. Das ist sein Kreuz. Das andere Text, den Sie viel besser kennen und die in die Kirchengeschichte eine viel größere Rolle gespielt hat, weil unser Text nicht richtig verstanden wurde in die Tiefe. Dieser Text ist Jesaja 52 und 53. Nur, das Jesaja-Evangelium, wie ich das nenne, ist 300 Jahre später als Psalm 22. Es ist nicht so vielschichtig und so bedeutungsvoll. Dazu, Jesus hat das ganze Psalm 22 am Kreuz gebetet. Wie weiß ich das? Ich habe unter ein guter Alttestamentler studiert, Hartmut Gese, und er hat bewiesen in einem Aufsatz, dass wenn ein Zitat aus neutestamentlichen Zeiten, aus einem Psalm, entweder der erste Satz oder der wichtigste Satz in diesem Psalm zitiert wird, da steht stellvertretend, dass das ganze Psalm gebetet war. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist der erste Satz von Psalm 22. Und da steht stellvertretend dafür, dass das ganze Psalm gebetet wurde. Ich habe einen zusätzlichen Beweis. Der Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist bekannterweise der vierte Wort Jesu am Kreuz. Danach kommt, ich dürste, und es ist vollbracht, ich befehle mein Geist in deine Hände. Wo gibt dann diese Wende am Kreuz? Zwischen Passion, Kreuz und dann am Schluss Erfüllung, Epistel, Erklärung. Das kommt mit Psalm 22, Vers 22. Ich zitiere Martin Luther nur, weil Luther eine Sprachgenie war. Das sind keine anderen Übersetzer der Bibel. Dante ist grundlegend für das moderne Italienisch. Shakespeare ist grundlegend für das moderne Englisch. Calderon und Cervantes sind grundlegend für das moderne Spanisch. Martin Luther und kein anderer ist grundlegend für das moderne Deutsch. Das bedeutet, er ist sprachlich auf dem Niveau, die allergrößte Dichter, die je gelebt haben. Wie Shakespeare, wie Cervantes, wie Dante. Und ich zitiere deswegen nur aus Luther. Luther ist nicht die genaueste Übersetzung. Das spielt überhaupt keine Rolle. Er ist die vielschichtigste, bildtragende und, kann man sagen, tiefgehendste Übersetzung, die wir haben. Das soll man in der Schweiz nicht sagen, aber ich sage das, ja. Ich sage, was ich glaube, ja. Und ich lese jetzt Luther-Übersetzung ab Vers 21. Und Sie werden sofort merken, um was es geht. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwens und für den Hörner wilder Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet dem Herrn, der ihn fürchtet, ehret ihn. Er merkt sofort einen total anderen Sinn. Vorher ist Leiden und Not, dann die Erhöhung und dann Erfüllung, Epistel, Erklärung. Wann passiert das? Gerade mit Vers 22. Wissen Sie, ich lebte mein Leben lang ohne Ausnahme zu 22, eine hochheilige Zahl in Israel. Und ich habe gedacht, wenn ich in Ruhestand, wenn man das Ruhestand nennen wird, mit 150 bis 200 Vorträge und 3 bis 4 Bücher im Jahr, in Ruhestand, wir haben ein kleine Eigentumswohnung an Ilmensee, die ist nicht weit weg von der Schweiz, und meine Frau's mutterliche Häuschen in Ottobrunn. Die eine ist Prinz-Alphons-Straße 13, die andere ist Sonnenhalde 9. Soweit ich addieren kann, 13 plus 9 macht auch 22. 22 ist eine hochheilige Zahl in Israel. Es gibt 22 Buchstaben in der hebräischen Alphabet. Ich habe ein Buchstab von Mordechai Adon gekriegt, der größte Maler Israel nach der Tod Shagal. Adon ist jetzt auch gestorben, er war uralt, als er starb. Jeder Buchstab hat für ein Hebräer einen bestimmten Wert, das ist Worttheologie bis ins Fleisch, bis ins Buchstab hinein. Es gibt bekannterweise heilige Zahlen in der Bibel. Diese heilige Zahl ist eine stehende Zahl, die dürfen nicht addiert, multipliziert, wie manche das tun, das ist nicht der richtige Weg. 3 bedeutet von Kreuz zur Auferstehung. 7 bedeutet Schöpfung. Zum Beispiel kennen Sie die Text, die Verspeisung der 5000. Wer kennt diesen Text über die Verspeisung der 5000? Als mein Deutsch nicht so gut war, ich habe abgekündigt, nächsten Sonntag werden wir die Verspeisung der 5000 behandeln. Und ich muss sagen, es war genau wie heute. Der Saal war total voll, nur die erste Reihe war leer und diese erste Reihe war leer. Niemand wollte zu nah bei mir kommen bei dieser Verspeisung. Ja? 7 läuft durch die ganze Bibel als Schöpfungssaal, als Jairus' Tochter auferweckt wird von Jesus. Mit Jesus und ihr sind 7 Menschen dabei. Es läuft durch die ganze Bibel als Schöpfungssaal. 10 hat eine doppelte Bedeutung, eine gespannte Zahl. Es bedeutet die Gerechte und es bedeutet die Ungerechte. Zum Beispiel, Jesus sagt, wenn 2 oder mehr versammelt seid, bin ich mitten unter euch. Die Juden brauchen 10 Männer, um einen Gottesdienst zu halten und eine Gebetgemeinschaft. Hier spaltet sich 10 und 2. 10 Kundschaftler wollen nicht im Land kommen. 2 kommen, Josua und Kaleb. Da spaltet sich diese Zahl 12 nochmal in 10 und 2. 10 hat mit Gerechtigkeit und auch Ungerechtigkeit zu tun. Es ist eine spannungsreiche Zahl. 12 hat natürlich mit die Stämme Israel und die wiederhergestellt im Geist die 12 Jünger. 22 hat mit Worttheologie bis ins Buchstab hinein. Offenbarung hat 22 Kapitel. Das scheint zufällig zu sein und endet mit Vers 21, mit der Aussage kurz vor dem Schluss, nicht darf hingefügt worden zum Gotteswort. 22, 22, auf wen wir alle brennend warten, ist die Wiederkunft unseres Herrn und die zweitmalige Erfüllung von dem ganzen Evangelium. 40 ist ein gesamter historischer Abschnitt. Formen der Psalmen. Ich musste Theologie studieren, um Pfarrer zu werden. Und da hört man solche Aussagen wie, Das ist ein Klagelied des Volkes, ein Danklied des Einzelnen oder umgekehrt. Das ist mir wirklich egal. Das ist wie zu sagen, eine Frau hat ein blaues Kleid an. Das ist Äußerlichkeit. Die Psalmen haben alle die gleiche Form, und es ist eine typische hebräische Form, auch für Musik, die in Steigerung lebt. Mein Freund Manfred Siebald hat ein Lied aus dem Amerikanisch übertragen über einen Stein, das in Wasser geworfen wird. Wer kennt dieses Lied? Ja, die sieht Kreisen. Das ist das Form aller Psalmen. Kreisen der Aussage werden mehr und mehr umfasst. Und weil dieser Psalm mit Abstand die wichtigste Text in die ganze Bibel, nicht nur der wichtigste Psalm, alle Menschen, alle Zeiten werden umfasst durch Aussage diesem Psalm. Und nicht nur das, sondern eine zentrale Definition von Gott Vater wird Jesus uns gegeben in einer Art und Weise, die wenige Christen ihn kennen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gutmeinende Christen kommen zu mir und sagen, warum hat der liebevolle Vater seinen Sohn am Kreuz verlassen? Die Antwort ist, er musste ihn am Kreuz verlassen. Denn Jesus muss Gottes Ferne, das ist Sünde, in Leib, Geist und Seele tragen. Denn sie sind unzertrennliche biblische Einheit. Wenn Jesus sich entfernt von Vater, ist er selbst ein sündiger Mensch wie wir. Deswegen der Vater um seinen Auftrag willen. Also hat Gott Vater die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn. Er ist die A und O dieser Auftrag. Er ist der, der beauftragt Jesus. Jesus erfüllt das und er holt Jesus aus dem Tod. Der Vater muss sich von Jesus entfernen, dass Jesus erlebt in Leib, Geist und Seele Sünde. Das bedeutet Gottes Ferne, ohne ein Sündiger zu sein. Er trug unsere Sünde, unsere Schuld. Er erlebte gleichzeitig der Sünde Zoll, der Tod und das Gericht der Sünde, denn es wird ein gesetzliches Sakrament stattfinden, die besiegelt sein Tod. Wort und Zeichen. Fressende Mächte und Kräfte der Finsternis kommen über das Land und dazu aus dem 5. Buch Mose, die Zusammenfassung des Gesetzes Mose, die wichtigste Text im Alten Testament, aus wen Jesus allein zitiert gegen Satan in die Versuchung, verflucht ist er, der am Holze hängt, verflucht und verdammt in aller Ewigkeit ist ein Gekreuzigter. Eine merkwürdige Aussage, denn die Juden haben nie einen Mensch gekreuzigt. Das ist prophetisch, messianisch im höchsten Grad. Das bedeutet, am Kreuz erlebte Jesu Gottes Ferne, weil der Vater muss sich von ihm entfernen. Er erlebte der Sünde Zoll, das ist der Tod, er ist im Sterben. Und dazu erlebte das Gericht, die unerfüllbare Gesetz ausgelegt in der Bergpredigt. Der Bergpredigt ist ein Satz. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Denn der Bergpredigt ist die geistliche Auslegung von des Gesetz Mose, die gilt als die Wegweisung zum Leben und ewige Leben. Gott verlangt Vollkommenheit. Alles sonst sind Nebenthemen. Kein Mensch kann vollkommen sein. Der Bergpredigt ist Jesu eigene Auftrag. Ich sage euch etwas, was niemand hier wissen würde. Der Bergpredigt ist weder ein Rede an das Volk noch an die Jünger. Es ist über Volk und Jünger. Der Bergpredigt hat nur ein Mensch richtig verstanden. Der heißt William Shakespeare, der große Dichter. Er entwickelt eine Form in Macbeth und in Hamlet, unter anderem, dass der Held redet mit sich selber. Innerer Monolog. Das ist genau, was der Bergpredigt ist. Es ist eine Rede innerhalb der Trinität zwischen Jesus und dem Vater. Er könnte niemals verlangen von Volk oder von Jünger Vollkommenheit, konsequente Feindeslieben, ein Leben ohne Hass und Begier. Das ist ein Reden, die Jesus mit dem Vater hält. Das ist die Auftrag, die du mir gegeben hast. Das Volk und die Jünger müssen das hören, zu wissen, was Gott verlangt. Aber wer von uns kann das erfüllen? Luther sagte, ich kann nur auf mein Knie gehen, wenn ich lese der Bergpredigt, weil ich kann das nicht erfüllen. Jesus erfüllt das für mich. Weil er vollkommen ist, als wahrer Gott und wahrer Mensch, weil er liebt konsequenterweise seine Feinde und weil er lebt ohne Hass und Begier. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Ich finde es als Jude merkwürdig, wie unleidenschaftlich dem Psalmen gebetet sind. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist nicht nachdenklich griechischer, verklärtes Gedankengut. Das ist leidenschaftlich Hebräertum. Und wir sind ein leidenschaftliches Volk. Und Jesus ist der Inbegriff dieser Leidenschaft. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, er hängt am Kreuz. Er erlebte die schlimmste mögliche Tod. Und das ist ein Schrei in der Not, denn er erlebte Gottesferne. Und dann definiert er Gott in einer Art und Weise, die alle wenigsten kennen würden, aber in Einklang mit allen Predigen in der Bibel. Alle Predigen in der Bibel sind heilsgeschichtlich. Und es gibt viele Predigen in der Bibel, zum Beispiel Petrus zu Pfingsten, zum Beispiel Stephanus, als er Märtyrer geworden, zum Beispiel Salomo bei der Einweihung der Tempel, zum Beispiel Hesekiel 16, vor allem 20, 23, die sind alle heilsgeschichtlich. Wenn man ein Jude fragt, wer ist der Heilige, der Gott Israel, er wird sagen, wenn er sein Judentum versteht, er ist der Allmächtige und Barmherzige und Gerechte. Ein Christ kommt mit einer viel oberflächlicher Definition, Gottes Liebe. Sicher ist Gott Liebe, aber Gott ist viel mehr als Liebe. Er ist auch allmächtig, er ist auch gerecht, er ist auch weise. Das ist eine absolut flache Definition. Und dazu die modernistische Aussage, Gott ist nur Liebe. Das ist Blasphemie. Wenn Gott nur Liebe ist, dann ist er nicht allmächtig, dann ist er nicht der Richter, dann ist er nicht gerecht, dann ist er nicht weise. Jesus definiert Gott in Einklang mit allen Predigen der Bibel. Gott ist Tun. Das ist sein Wesen. Heilsgeschichtliches Tun. Die fängt mit Schöpfung an und geht durch die ganze heilsgeschichtliche Weg. Angebot für Juden, für Christen und für Heiden. Mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Schöpfung ist vor Abend und Morgen der erste Tag und dann Heilsgeschichte. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hoffen auf dich, und da sie hofften, hast du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Das geht durch die ganze Geschichte Israel, die ganze Geschichte des Neuen Bund und die nachbiblische Geschichte. Das Volk ist, nennen wir das Richterbuch als Beispiel, das ist ein klassisches Beispiel. Das Volk Israel ist bei ihrem Gott und dann entfernen sie sich von Gott. Sie gehen ihr eigene Wege. Und was tut Gott? Gott schickt Feinde gegen sein eigenes Volk. Ist das der liebe und süße Jesulein? Er pfeift und die Feinde kommen, sein eigenes Volk zu richten. Und das Volk schreit wie Jesus hier in der Not. Und Gott schickt eine Richterin, wie Deborah oder ein Richter, und das Volk kehrt zurück zu Gott, unter sein Macht und Gerechtigkeit herrscht und seine Liebe. Und geht die Geschichte immer weiter. Und das geht durch die ganze Bibel und das geht durch die ganze Kirchengeschichte. In Deutschland, wo ich berufen bin, ich sage zu denen, was war die beste Glaubenszeit in moderner deutscher Geschichte? 1945 bis 48. Deutschland war in Schutt und Asche, als Sodom und Gomorra, was sie an Gottes eigene Volk, an Jesus selbst und sein Junge getan, die sind alle blutgemäß Juden. Und dann schreit das Volk in der Not, denn die Kirche war voll und es war sogar biblisch gepredigt zum guten Teil und das Volk kehrte zurück zu Gott. Und dann kommt der Tanz um der goldene Kalb und dann Baal, die glauben am Sex, die ist auch hier sehr vorbereitet und wir warten auf noch ein Gericht Gottes. Denn es gibt kein Gnade ohne Gericht. Und wer predigt nur Gnade ohne Gericht, predigt seine Gemeinde ins Gericht, weil das Dichten und Tragen des Menschenherzes böse von Jugend an. Der natürliche Mensch steht gegen Gott und er muss gerichtet sein durch Gottes Wort oder durch äußere Gerichte, dass er zurück zu Gott kehrt. Es ist eine schreckliche Tatsache, dass Menschen kommen zu Glauben, vor allem, weil sie gerichtet sind. Nicht durch Liebe, persönliche Liebe, nicht durch die Schönheit der Schöpfung, das wäre Tiefglaube, sondern weil sie gerichtet sind. Schauen Sie, in meiner Gemeinde, Und das ist so ein typisches Beispiel, war jemand, der schwäbische Meister war in Leichtathletik im Dritten Reich in alle möglichen Disziplinen. Sie merken alle von meiner Aussprache, dass ich schwäbische fahre, nicht wahr? Und dieser Mann war ein waschechter Heide. Er ging nie in eine Kirche, auch nicht zu besuchen. Er hat irgendwo das Gefühl, der Heilige Geist könnte ihn fesseln, dass er nicht mehr rauskommt. Er war total heidnisch. Seine Frau starb. Sein Welt brach zusammen. Er wurde gerichtet. Und ich habe ein sehr lang und ausführliches Trauergespräch mit ihm. Und er kam zum Glauben. Meine Erfahrung, und ich nehme genauso viel Mühe mit Taufgesteck und Trauergespräch, Menschen kommen nicht zu Glauben durch Taufe und auch nicht durch Trauen. Die kommen zu Glauben durch Tod. Verlust. Gericht. Weil wir sind schwere Brocken. Das Tichten und Tragen des Menschenherz ist böse von Jugend an. Das kommt gut zu Wort in dieser Luther-Film, die teilweise sehr merkwürdig ist, aber in zentraler Sache ein sehr guter Film ist. Ein bisschen zu viel Hollywood, aber in zentraler Sache ist das gut. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Now, der in Deutschland die unterschätzte von den ganz großen Komponisten. Es gibt viele große Komponisten vor Bach. Ich denke an Palestrina, an Vittoria, ich denke an Schutz, an Josquin des Prez. Wenn man denkt an die moderne große Komponisten, und das ist große Verkündigung, ist es schwer zu sagen, wer der größte Komponist, ob das Bach oder Haydn oder Mozart oder Beethoven. In Deutschland wird Haydn nicht ernst genommen, weil er fröhlich ist und die Deutschen wollen Pathos. Ich halte es für, Haydn ist mein Komponist. Steht in der Bibel, Haydn die Juden, oder? Ja, ich halte eine Fröhlichkeit und ein tiefgläubige Fröhlichkeit für tiefer als die Pathos von Beethoven. Pathos ist leicht. Fröhlich zu sein in unserer Welt ist viel, viel schwieriger. Und Haydn hat eine tiefe Fröhlichkeit. Haydn in die Schöpfung, ich weiß, dass in der Schweiz Haydn sehr geschätzt ist. Und das mit vollem Recht. So beschreibt er das. Des Kriegen des Ge... Der Orchester spielt. Und man spürt, wie der Wurm am Boden kriecht. Das ist der niedrigste Geschöpf in die Schöpfung. Und wir machen Gott, Jesus, so ein Wurm. Steig von dein Kreuz herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Geschlagen von den Römer, geistlich geschlagen von den Juden, in den Stich gelassen, wie feige Hunde von der Jünger, die alle hauen ab, als die Johannes, der da nur als Liebe und Pflicht. Eine total Versagen. Es gibt nur zwei Menschen, die bezeugen sich zu den Gekreuzigten, dass er Gott ist. Zwei sehr merkwürdige Menschen. Ein jüdischer Mörder, die im Sterben liegt neben ihnen, ein heidnischer Hauptmann. Sein Heilangebot ist für Heiden, für Juden, für Mörder und Feinde. Das ist die Aussage, ein fast allumfassend, ein fast. Denn es gibt eine Sünde gegen den Heiligen Geist, das kennt niemand, denn wir verfügen nicht über den Heiligen Geist. Und weil wir Jesus so ein Wurm machen, die Niedrigste, er nennt uns in den ganzen Psalm niemals als Menschen, weil wir keine sind. Es gibt nur ein wahrer Mensch, schier ein Mensch, Ecce Homo, der die Bildgleichnis Gottes wiederherstellt. Wir sind gefallene Kreaturen. Und wir werden nur Menschen in dem wahrsten Sinn, in Gottes Bild geschaffen, wiederhergestellt in sein Reich, wenn wir ihm gleich werden. Und weil das so ist, er nennt uns in den ganzen Psalm nur mit Tiernamen. Kein einziges Mal werden wir als Menschen genannt. Wie in die erste Schriftprophet Amos, wo Tierbilder das Herrschende, weil die Menschen sind Aufruhr gegen Gott, heute auch. Heute macht man, oh, Jesus ist ein guter Mensch, so wie Gandhi und andere. Jesus ist kein guter Mensch. Jesus ist entweder Gott oder die schlimmste Blasphemie in die Geschichte Israel. Er hat sich ständig an Gottes Stelle gesetzt. Das soll die moderne Theologen wissen. Die Schriftgelehrten und Pharisäen haben das sehr gut gewusst. Aber die Typen sind absolut falsch und glauben, er sei ein Blasphemer und nicht Gott selber. Aber sie haben über seine Ansprüche auf Göttlichkeit sehr gewusst. Jesus verlangt Vollkommenheit in der Bergpredigt. Ein Prophet kann nur verlangen von Volk, was er selbst erfüllen kann. Das hat nie ein Prophet verlangt. Das bedeutet, ich bin vollkommen. Er verfügt über die Schöpfung mit einer Souveränität, die nur der Schöpfungsmittel tun kann. Er lässt seinen Jünger von die Früchte der Felder essen am Sabbat. Und nicht aus Mitmenschlichkeit. Die können alle nach Hause gehen und essen, was sie da haben. Das bedeutet, ich verfüge über die Schöpfung. Das ist Blasphemie im höchsten Grad für einen Jude. Er spricht, ein Gichtbrüchiger, frei von seiner Schuld, ohne Gott Vater die Ehre zu geben. Kreuzige ihn, steinige ihn, los mit ihm. Das ist Blasphemie im höchsten Grad. Oder das ist Göttlichkeit. Die Juden haben genau gewusst, was Jesus tut. Aber was sie nicht gewusst haben, ist, dass er Gott selber ist. Ich bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet von Volk. Alles hat nur mit Kreuz zu tun. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul, nicht Mund, das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der hält ihn heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihn. Steig von dein Kreuz herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Die Verachtung gegen sich selbst, weil wir verachten unser Schöpfer und Erlöser. Und das geht heute genauso. Die Menschen, Weiber, Gesang, heidnische Welt, überall. Mal muss Jesus schrecklich leiden an die Menschen der Endzeit. Und hier schimpft man in Europa die ganze Zeit gegen Israel, die größte Gefahr für Weltfrieden. Und schimpft man gegen einen tief schriftgemäßen Präsidenten in Amerika, George W. Bush, und die Medien überzeugt die evangelikale Christen, dass Bush böse ist. Dumm seid ihr, wenn ihr das glaubt. Gebetsgemeinschaft hält er für seine Kabinettssitzung. Das ist ein tief frommer und bekehrter Mensch, aber er lässt euch alle einschüchtern, so dass die evangelikale Christen glauben, dass es ein böser Mensch. Ihr werdet genauso verdreht, wie die Nazis in Deutschland das getan haben. Wir sind gefundene Fress für die Medien. Die Medien ist atheistisch. Du hast mich aus meinem Mutterleib gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Sei nicht ferne von mir. Angst ist nahe. Hier ist kein Helfer. Jesus schaut zurück auf die Geborgenheit, auf den Mutterbrust unter die Herrschaft der Vater, der Heilige Geist. Grundfrage, warum ist Jesus gekreuzigt? Es gibt Dutzende Antworten, aber die wichtigste Antwort habe ich nie in einem Predigt gehört. Wissen Sie, warum Jesus gekreuzigt ist? Weil er viel zu gut für uns ist. Weg, weg von mir, ich bin ein schuldiger Mensch, ich kann dir nicht mehr anschauen. Wer sagt das? Petrus. Wissen Sie, das Neue Testament ist viel, viel härter als das Alte Testament. Das Alte Testament ist wie süße mozartische Musik im Vergleich. Die Anwesenheit Gott in menschlicher Form ist sehr unerträglich für uns. Denn was merke ich über mir selber? Was für Dreck ich bin. Es ist der härteste Bußpredigt, das überhaupt gehalten. Und dazu verlangt Jesus in der Bergpredigt Vollkommenheit. So was gibt nicht im Alten Testament, das ist nur süße Musik im Vergleich. Aber wir verstehen das Neue Testament nicht, weil wir das Alte Testament nicht verstehen. Das ist viel, viel härter. Weil die Zeugen von der Heiligkeit Gottes in Christus in einer Art, die uns unerträglich ist. Die Anwesenheit Gott in menschlicher Form ist nicht, was wir ertragen kann. Wie Petrus, weil ich merke, was für Dreck ich selber bin. Der Verlangen nach Vollkommenheit, wer kann das erfüllen? Nur Christus selber. Sei nicht ferne von mir, Angst ist nahe, hier ist kein Helfer. Wo kommt diese Theologie der Jüngerschaft? Das gibt nicht in der Bibel. Paulus redet nur über Jüngerschaft, zum Beispiel unter einer Bedingung, dass der gekreuzigte Jesu im Mittelpunkt da ist. Es gibt nur ein Theologie a Crucis, der gekreuzigte Jesu. Jüngerschaft, Gemeinde gibt nur, wenn Jesus der gekreuzigte im Mittelpunkt gibt. Wir haben unter liberalen Theologen die Bratwurstgemeinden. Wissen Sie, was eine Bratwurstgemeinde ist? Man holt die Gemeinde in Gemeindehaus und macht ein Bratwurstfest. Und der Vater sagt, schau mal, was für eine schöne Gemeinde, und man alle fressen ihr Bratwurst auf. Na, bitte, ich habe nichts gegen Bratwurst. Ich kenne die Bratwurst Land auf und ab, und ich empfehle sie alle die Thüringer Bratwurst, die ich halte für die beste. Die in Nürnberg ist auch nicht schlecht, ja, aber ich bin kein Bratwurstfahrer. Gehen Sie nicht nach Hause und sagen, die Jaffin hat gepredigt gegen die Bratwurst. Ich habe nichts gegen Bratwurst, aber ich habe gegen eine Bratwurstgemeinde. In meiner Gemeinde, jedes Mal, dass es eine Treffung gibt, ist ein Kreuzesandacht. Aber ohne Ausnahme. Gemeinde Gottes ist nur da, wenn der gekreuzigte Jesus im Mittelpunkt ist und nicht die Bratwurst. Wo gibt dann diese Gemeinschaft, der Theologie der Gemeinschaft? Schauen wir Gemeinde Gottes unterwegs in den Schiff, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Jesus schläft im Schiff. Das ist keine Gemeinde mehr. Er schläft auch in unser Bewusstsein. Wir denken nicht an ihn. Das ist keine Gemeinde. Deswegen die Wellen der Angst. Es ist nicht nur Wellen von Meer, sondern Wellen von Angst steigen in uns. Und nur wenn er gerufen ist und wenn wir schreien um Hilfe, dann fängt Gemeinde an. Und Jesus stillt Wind und Welle. Gemeinde ist nur da, wenn der Gekreuzigte im Mittelpunkt ist. Und wenn er nicht im Mittelpunkt ist, kann man aufhören zu reden über Gemeinde und Kirche. Kirche ist, wo Christus im Mittelpunkt gestellt ist. Sonst gibt kein Gemeinde und Kirche. Kann man jeden Namen geben, spielt keine Rolle. Kein Helfer gibt am Kreuz. Kein Helfer. Alle hauen ab. Petrus, der sogenannte Papst, ist gar nicht da. Johannes ist nur da aus Liebe und Pflicht. Keine Glaubensaussage. Die total Versagen der Kirche, die total Versagen der Gemeinde. Und das ist ein durchgehendes biblisches Thema. Die härteste Kritik im Alten Testament ist gegen uns, Priester. Wir übergeben die Gemeinde die Wölfe. Wir weiden unsere eigene Theologie. Lesen Sie Ezekiel 34, Jeremia 23, Zacharia 11. Und das ist eine Vordeutung, eine prophetische Vordeutung, die ganze Entwicklung der Theologie. Die Versagung der Synagoge an Jesus, die Versagung der katholischen Kirche an das Wort Theologie und zum Teil der Versagung des evangelischen Kirche an das Wort Theologie. Homosexuellen werden gesegnet sein. Das Wort wird hinterfragt und verflucht. Alles sind Vordeutungen über die Versagung, dreifache Versagung. Und deswegen kommt Jesus wieder als der wahre Hirte. Es gibt gläubige Pfarrer. Ich bin auch landeskirchlicher Pfarrer und ich glaube, ich bin gläubig und ich kenne viele andere. Aber es gibt eine große Versagung. Und das weiß jeder von uns hier. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihre Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reifender Löwe. Das sind wir. Die Welt in Aufruhr gegen Christus. Gegen seine Einmaligkeit. Islam, ja, das ist auch so der gleiche Gott. Reiner Unsinn. Das ist ein Bastardglaube. Ishmael gegen Isaac. Ishmael hat einen Marktsegen, und das hat Islam am Ende der Tage. Aufruhr gegen Israel. Aber nicht der Segen, der zu Jesus führt. Und eine endzeitliche Segen. Das ist was total anderes. Und dann kommt die wichtigste Gottesbeweis, die wir alle haben. Und das kennt fast niemand. Sie wissen alle, dass Immanuel Kant sozusagen die Gottesbeweise von der große katholische Theologe Thomas von Aquin wiedergelegt hat. Ein paar Sachen wissen Sie nicht. Thomas von Aquins Gottesbeweise kommen fast alle von Maimonides, der große jüdische Gelehrte, der 100 Jahre vor Thomas von Aquin lebte. Und natürlich Thomas von Aquin gibt ihm nicht die Ehre, weil er ein Jude ist. Und was sie auch nicht wissen, ist, Gottesbeweise sind innerbiblisch. Sicher, von Schöpfung her kann man auch Gottesbeweise, wie Professor Gitt, und das ist sehr klar. Hier wird eine genaue Beschreibung eingekreuzigt. Hör mal das, das ist die wichtigste, was überhaupt zu sagen ist. Hier wird eine genaue Beschreibung eingekreuzigter 1000 Jahre in voraus. Wie haben die Juden getötet in biblischer Zeit? Das weiß jeder. Wie haben die das getan? Sie haben gesteinigt. Hier wird geschrieben, ein Gekreuzigter. Was ist die Sterbeprozess? Haben wir einen Arzt hier? Kein Arzt. Und wenn mein Blutdruck geht zu 250, niemand ist da, mir zu helfen. Ja. Die Prozess des Sterbens ist, dass die ganze Lebenssäfte aus den eigenen Körper gehen. Das ist nicht harmlos, die Nägel in Hände und Füße. Man verreckt am Kreuz. So, Grünewald, dieser Arsch und Blick, ein schrecklicher Blick, spielt pausenlos und die ganze Säfte gehen aus seinem Körper. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, gekreuzigt, genau beschrieben. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, gekreuzigt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs, gekreuzigt, hat mit Steinigung überhaupt nichts zu tun. Und die Juden haben nie eins gekreuzigt. Wir haben nur einmal einen fremden König am Baum gehängt, aber nicht durchgraben. Und das ist eine ganz andere Sache. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, mein Zungen klebt mir am Gaumen. Und ob man das nicht genug sieht, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Was soll das bedeuten? Die Juden haben nie Hände und Füße von jemandem durchgraben. Das ist prophetisch, messianisch im höchsten Grad. Hier ist eine genaue Beschreibung, ein Gekreuzigter, 1000 Jahre voraus. Wer hat gekreuzigt? Die Römer. Zu Davids Zeit und 600 Jahre später gab kein Römer. Das ist prophetisch, messianisch in höchsten Grad und ein tiefer Gottesbeweis. Hier ist gekreuzigt genau beschrieben. Aber genau, nicht so ungefähr. Den Hunde haben mich umgeben. Haben wir einen Dackelbesitzer hier, bitte? Gibt einen Dackelbesitzer. Hände zeigen, bitte. Haben wir einen Dackel? Kein einziger Dackelbesitzer. Das glaube ich nicht. Gibt kein Dackelbesitzer. Gibt jemand hier, die Dackel kennen, hier, die Dackelbesitzer kennen? Bitte Hände zeigen. Das ist gut, weil ich will immer die seelsorgerliche Aspekt, das ist sehr wichtig. Wissen Sie, der Dackel ist kein Hund, deswegen sage ich, denn Hunde haben mich umgeben, ich lese das immer nicht Dackel. Und das ist eine wahre Geschichte. Eine Dackelbesitzer ist in einer Wohnung in Sindelfingen, wo meine Frau Lehrerin ist, in Baden-Württemberg. Und da stand geschrieben, keine Hunde erlaubt. Und der Besitzer hat gesagt, Sie müssen weg, oder der Dackel muss weg, aber keine Hunde. Und er ging zu einem sehr klugen Jurist. Und da war ein Gesetzprozess. Das ist eine wahre Geschichte. Hand auf Herz, eine wahre Geschichte. Und der Jurist hat argumentiert. Juristen sind sehr interessante Gestalten, ja. Der Jurist hat Folgendes argumentiert. Der Dackel ist biologisch ein Hund, aber juristisch keine. Ja. Und zwar, Katzen würden erlaubt, Hamster würden erlaubt, alle Kleintiere. Und er sagte, Dackel ist auch ein Kleintier. Na, mein Dackel war ein gerne groß. Ein Rauhaardackel. Der Rauhaardackel hält sich für sehr groß. Er sieht sein Spiegelbild Nachmittag, sein Schatten. Und er glaubte, das ist 5 Meter lang, ja. Mein Dackel hat Bernardine angegriffen, Pferde angegriffen. Ja, und wenn ich mein Dackel gesagt hat, was dieser Jurist gesagt hat, er wird ihn zerfleischt haben, kann ich sehen, das ist gegen die Dackel-Ehre. Viel Feinde, viel Ehre, das ist dackelische Denken, oder? Ja, und der Prozess ist gewonnen und der Dackel blieb. Und seit dann ist der Dackel kein Hund mehr in Deutschland. Now, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz bekannt gemacht ist. Aber so ist das. Ich habe einen Vortrag in München. In die erste Reihe saß ein Freund von mir, Professor für Tierwissenschaft an der Universität München. Und ich habe gesagt, Uli, du weißt bestimmt, dass der Dackel kein Hund ist. Er hat mich so geschaut. Ja, was soll man das dazu sagen? Ich habe ihn erklärt und jetzt weiß der das. So, wenn Sie ein Dackelbesitzer in Not haben, der will einziehen, wo kein Hunde erlaubt ist. rufen Sie mich an und ich werde Sie in Verbindung mit der Mann in Sindelfingen und wir schauen, ob das auf schweizerische Gesetze übertragbar sein könnte. Ich glaube, die Schweizer sind etwas kluger als die Schwaben hier in dieser Sache. Aber so ist es. Der Nichtdackel hat mich umgeben. Der böse Rotter hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann aber alle meine Knochen sehen. Was bedeutet das? Bei der Paschalam gibt keine gebrochenen Knochen. Johannes berichtet uns, als Jesus gekreuzigt ist, gibt keine gebrochenen Knochen. Now hören Sie, was ist der Paschalam? Bildtheologie. Wir waren in die Kunstgalerie heute. Der Paschalam ist jung, er ist fehlerlos und sein Blut schützt gegen den Tod. Jesus ist jung, fehlerlos im Geist und sein Blut schützt gegen den ewigen Tod. Es steht geschrieben in Exodus, mehrmals. Das Blut von der Paschalam soll auf die obere Torschwelle und die beiden Torposten. Wer lernt Bilder zu sehen, weiß sofort, dass es Golgatha. Jesu mit ausgestreckten Händen und die zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Hier ist genau das Bild von Golgatha. Und diese Aussage, dass der Paschalam, kein gebrochener Knochen, steht weiterhin in das Evangelium David in Psalm 34, wo das ganze Evangelium von Kreuz, Auferstehung und Paschalam in kürzester Form ist. Hör mal das. Der Gerechte, das ist Christus, muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihn der Herr. Er bewahrt ihn alle seine Gebeine, Paschalame, dass nicht eines zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten, und die, die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Hör mal genau, der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, Auferstehung. Und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Kreuz. Das Evangelium nach David, Psalm 34, Abvers 20. Hier geht es auch um der Paschalam. Kein zerbrochener Knochen. Alle sehen, schauen zu und sehen auf mich herab. Merkwürdigerweise, sie schauen auf Jesus herab, aber Jesus steht hoch über denen. Der große Giovanni Bellini, der Dürer, als der größte Maler betrachtet, Dürer hat guten Geschmack. Er malte einmal bei der Kreuzigung Jesu haushoch höher als die Nebenschächer neben ihn. Er schaut auf uns, Weg zum Himmel. Das ist der Weg, durch Kreuz ist der Wegweisung zum Himmel, zur Auferstehung und zum Himmel. Er steht über uns, aber wir schauen runter auf Gott. Steig von deinem Kreuz herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Bildtheologie, Kleid. Wer kriegt ein Kleid als Zeichen, dass er der Erwählte und Gesegnete ist? Lauter. Josef, wer kriegt ein Kleid im Totenreich, weil er für den Herrn gesprochen hat als Priester, Richter und Prophet, ein einmaliger Gestalt in Israel? Samuel, wir werden alle weiße Kleider tragen, weingewaschen durch Jesu Kreuzes Blut, wenn wir in Himmelreich kommen und harret bis ans Ende. Und hör mal zu, Johannes Evangelium, zentrale Evangelium, wie Luther sagt, vier Heidenknechte werfen das Los um sein Gewand. Das ist eine zentrale Zeichenhandlung im Neuen Testament, die nicht verstanden wird. Das bedeutet, das Kleid der Erwählung wird an die Heiden in alle vier Himmelsrichtungen gehen. Allumfassend. Dazu Jesus von Nazareth, König der Juden, in drei Sprachen. Er ist und bleibt der König der Juden und sein Heil wird an die Heiden in alle vier Himmelsrichtungen gehen. Aber das Roch ist ungetrennt. Was bedeutet das? Die zwei von den tiefsten Theologen, Augustin und Luther, haben beide gesagt, es gibt eine fleischliche und eine geistliche Gemeinde. Die Fleischliche sind alle, das ist die Lutherisch, das ist die Zwinglianer, das sind die römisch-katholisch, das ist die Ostkirche, das ist alles Fleisch. Innerhalb aller dieser Gemeinde ist auch Geist. Das bedeutet Menschen, die Jesus wirklich lieb haben. Das ist die ungetrennte Rock. Das bedeutet, wenn wir in Himmelreich kommen, wenn es so weiterkommt, wir werden schockiert sein, was wir neben uns finden. Da könnte eine Schwarze von der äthiopischen Kirche zur Linken und ein Katholik zur Rechten sein. Es gibt keine allein seligmachende katholische Kirche, genauso wenig wie eine allein seligmachende evangelikale Christentum. Das ist beide Überheblichkeit sondergleichen. Luther selbst sagte, Jesus ist mehr als jede Auffassung von ihm. Jesus ist mehr als jede Auffassung von ihm. In meiner pietistischen Gemeinde in Württemberg, es gibt Menschen, die wirklich glauben, dass im Himmelreich gibt nur Maultaschen und Spätzle. Ja, das gibt, ja, das sagen die. Die meinen, nur die schwäbischen Pietisten kommen hinauf und wir sind die einzigen Gerechten. So schmalspurig ist Jesus nicht. Sie teilen meine Kleider unter sich, werfen das Los um mein Gewand, aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen, errette meine Seele von den Nichtdackel, mein Leben von den Schwert, mein Leben von den Nichtdackel, hilf mir aus dem Rachen des Löwens und von den Hörner wilde Stier, die Welt in Aufruhr gegen Gott, das heute genauso. Und gegen sein Volk. Denn das ist die Endzeit mit der Satan. Satan bedeutet, wer wandelbar ist im Bösen. Das bedeutet gegen Gottes Erwählten. Und die ersten Erwählten sind die Juden. Und das immer andere Form annimmt. Die arme, dreckige Juden von Osten, die reich und vornehmen Juden von heute. Juden als sogenannte Christusmörder, als ob wir nicht ihn am Kreuz gebracht haben. Die Juden von Rasse, wie Hitler das gesehen habe. Und heute die endzeitliche Satanismus ist gegen Israel. Niemand kann mir sagen, dass Antizionismus nicht Antisemitismus ist. Wer einseitig Israel beurteilt, ist ein Antisemit. Punkt. Man kann kritisieren, dass menschliche Verfehlung Israel. Aber ich frage, was die Europäer tun würden, wenn sie nicht auf die Straße, auf den Bus gehen können, ohne dass sie in den Luft geschmettert werden. Man würde nicht moralisieren und man würde nicht dann mit Kaffee mit Arafat und seinen Schergen nehmen. Man würde kämpfen. Und dieses Moralisieren gegen Israel von nach Auschwitz Europa ist unerträglich. Verdammungswert, sage ich, unerträglich. Und in Europa wird Israel als die größte Gefahr für die Weltfrieden gesehen werden. Wir verteidigen uns gegen die Goliath. Die Goliath ist die islamische Welt, die Israel zerstören will. Mit weniger Ausnahme wie Türkei, mit weniger Ausnahme. Wir sind blind zu die Wahrheit der Endzeit. George W. Bush ist nicht blind. Er weiß, dass wir im Krieg gegen Terrorismus sind und er weiß, dass die Vorfront dieses Krieges Israel. Und das soll jeder von uns wissen. Denn dieser Krieg kommt hier. Und viel gefährdeter sind vor allem Frankreich, wo sie 5 Millionen Araber haben. Wir haben nicht die geringste Ahnung, wie das ist am Ende der Tage. Wir haben eine Binde über unsere Augen, nicht nur Israel in Bezug zu Jesus. Das muss gesagt werden. Du hast mich erhört. Und dann Erklärung, Epistel, Erfüllung. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Jesus geht zu seinem Bruder und auch Schwester, sein Gemeinde. Wer ist sein Gemeinde? Wer sein Wort hört und dran glaubt und in die Nachfolge lebt, rühmet den Herrn, die ihn fürchtet, die Furcht Gottes. Oh Gott, soll man nur lieben. Ich muss sagen, in meinen Theologiestudien, ein Text ist hängen geblieben. Ein nicht-biblischer Text, vier biblische Texte. Das ist von Martin Luther, die Römerbriefauslegung vor der Reformation, 1515. Er sagte, Zitat, ich werde mich in der Höhle verdammen lassen, um die Gerechtigkeit Gottes willen. Das ist Gottes Furcht. Und dann sagt er, wenn Gott das weiß, wird er mich verdammen. Und er sagt, nein, Gott muss mir gnädig werden, denn ich bin gerichtet, ich lebe in Gottes Furcht. Und nur wer gerichtet und in Gottes Furcht lebt, bekommt seine Gnade. Gericht und Gnade sind biblisch unzertrennbar. Er, den ihr alle von Hause Jakob und für ihn scheuert euch, ihr alle von Hause Israel, das ist die gleiche Person. Aber eine gespaltete Person. Luther, nochmal. Der verlorene Mensch in uns, das ist Jakob. Der kriegt den Segen von seinem blinden Vater, durch Betrug. Und Israel, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Das ist eine Vordeutung, natürlich das gleiche Bild von Kreuz, das ist ein gesamtbiblisches Thema. Denn er hat nicht verachtet, noch verschmäht das Elend des Armen, sein Antlitz für ihn nicht verborgen, als er zu ihm schrie, hört er es, Armen im Geist. Selig sind die Armen im Geist. Es gibt viele Menschen, die fleischlich arm, die wollen nur ein Villa und ein Mercedes haben. Sein Antlitz nicht verborgen, als er zu ihm schrie, hört er es, wie bei Jesus hier. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, ich will mein Gelübde erfüllen für denen, die ihn fürchten. Gottesfurcht, die Anfang aller Weisheit. Und Juden gehen zu Juden in den Tempel. Alle die ersten Jünger sind Juden für die ersten 3 Jahre. Wie kann Antisemitismus in europäischer Abendland gegeben hat? Die sind alle Juden. Und in Deutschland haben wir erlebt, dass wir so weit entfernt waren von unserer Wurzel, von das Alte Testament, von Jesu als Jude, dass wir ihn nach Auschwitz geschickt haben. Er ist blutgemäß Jude. Wir haben Petrus, Paulus, Maria, Johannes, Mose, Jesaja. Unser ganzes Heil haben wir zerstört im Namen einer Kirche, die passiv das Dritten Reich angenommen. Es gab denen, die sehr aktiv dabei waren, es gab denen, die dagegen. Aber sogar viele, die dagegen waren, auch Antisemiten. So weit sind wir in die tiefste Schulter. Der Axt liegt auf Baum. Das ist die Endzeit. Und das ist das neue Bund. Der Axt liegt auf dieser Baum, wie es auf das Baum Israel damals gelegt hat. Das ist der endzeitliche Prediger Johannes der Täufer. Jesus kommt wieder, seine Gemeinde zu erretten und Israel zu taufen. Und sie werden ihn annehmen, den sie dort bohrt, gekreuzigt haben. Und der Geist des Gnadengebet, ein Tauftext, wird ausgegossen über ganz Israel. Der Axt liegt auf dem Baum. Man kann nicht Jesus nach Auschwitz schicken und das akzeptieren. Und Petrus und Paulus. Und dann die Weltkirchenrat gegen Israel für die Palästinenser. Wie lange, Herr, wirst du das erdulden, bis du kommst mit Gewalt und Gericht? Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Essen, Brot ist Leben. Woher kommt Leben? Manna vom Himmel. Nehmet und esset, das ist mein Leib. Was brauchen wir für Leib, Geist und Seele? Der gekreuzigte Jesu. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Auferstehung. Herz bedeutet in der Bibel nicht die romantische Gefühlsherz, sondern unser Wesen. Unser Wesen wird ewiglich leben durch diese Gekreuzigte. Das ist die Auferstehung. Und es ist faszinierend, liebe Brüder und Schwestern, dass alle die Begegnung mit der Auferstandenen geht um Kreuz. Maria Magdalene sucht sein gekreuzigter Leib. Die Engelsjunge kriegen ein großartige Kreuzespredigt nur von Jesus, nur aus dem Alten Testament. Bei Thomas geht es bis die Finger im Leib hinein. Der Weg zur Auferstehung geht über Kreuz, nicht über Werke und nicht über Geistesgabe, sondern über seine Werke und über seine Gaben. Es geht über Kreuz. Und dann, es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren alle Weltenden und für ihn anbeten alle Geschlechter der Heiden, denn des Herrn ist das Reich, er herrscht unter den Heiden. Ich habe gesagt am Anfang, die Kreise der Wählen kennen keine Grenze. Das ist klein, groß Israel, David, Salomon heute, aber ganz kleine Flecke auf die Weltkarte. Und hier wird gesagt, dass es umfasst alle. Und das ist die erste Mission, die ging bis an Ende der Welt. Und die zweite Mission, wenn ganz Israel getauft wird und sie werden ihn annehmen, den sie dort bohrt, gekreuzigt haben, und der Geist des Gnadengebet, ein Tauftext, wird ausgegossen über ganz Israel. Warum ganz Israel? Weil Israels Glaubenbekenntnis ist nicht persönlich, sondern kollektiv. Ein Jude bekennt sich nicht persönlich zu Gott. Ich glaube an Gott, den Vater. Das ist christlich. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hüro Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist eins oder eine. Es ist eine kollektive Berufung, ein Volk. Und es wird eine kollektive Errettung, ein Volk, wenn Jesus wiederkommt. Und das verstehen wenige Christen, weil sie denken nur an das neue Bund, die persönlich ist. Deswegen bin ich hier und nicht in Israel. Man sagt, warum bin ich nicht in Israel? Weil ich halte die Heidenmission für viel wichtiger als die Judenmission. Ich glaube, wir stehen am Ende und Jesus wird alle Juden erretten. Aber er wird nicht alle Schweizer und alle Deutsche und alle Amerikaner, jeder Einzelne. Weil das ist eine persönliche Berufung. Komm und folge mir nach, nicht eine völkische Berufung. Ihn allein werden anbeten, alle, die in der Erde schlafen, vor ihn werden die Knie beugen, alle, die zum Staub hinabführen und ihr Leben nicht konnte erhalten. Und er ging in den Totenreich und predigt das Evangelium, die Menschen, die vorzeitig gestorben sind. Karsamstag, ein hoher Festtag mit Recht in alle orthodoxe Kirchen, russisch und griechisch, hier vorgedeutet sein. Wo vorher der Tode ist absolut getrennt von Gott und von der Gemeinde. Das ist der Sünderzoll. Samuel, lass mich in Ruhe bei den Toten. Hier ist der Blick auf Karsamstag und die Auswirkung von Kreuz. Er wird Nachkommen haben, die ihn dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Das ist der Befehl im Torah, ständig an die Männer, denn wir tragen der Glaube in Israel. Wir sitzen unten. Die Frauen sitzen oben mit ihr K, das ist Zeichen der Sinnlichkeit in Talmud, dass wir die Frauen nicht angucken, sondern Gottes Wort. Und wir tragen der Glaube und wir erziehen die Kinder zu Glaube. Aber Judentum ist kein Macho-Glaube. Die Frauen haben Vollmacht. Nicht in der Tempel oder der Synagoge. Da haben wir Männer die Macht. Aber warten wir, bis wir nach Hause kommen. Da passiert ein Machtwechsel. Das habe ich erlebt mit meiner frommen Großmutter Dina und mein Großvater Isaac. Bis man zu die Türe des Hauses, das ist ein Zeichen, da die 10 Jungfrauen und die Noahs Arche durch die Türe zum Tempel. Und so ist es die Türe zum Haus. Man geht über die Türe und plötzlich, der Ton ändert sich. Isaac, putz deine Stuhl. Isaac, schau, dass der Tisch gedeckt wird. Isaac, wir kriegen Besuch, geh, mach schnell einkaufen. So ist das. Die Frau ist die Königin zu Hause und wir sind die Knechte. Und deswegen, liebe Bruder und Schwester, bleiben wir Männer so lange in den Synagogen, wo wir die Macht haben. Jawohl. So ist das. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, das Volk, das geboren wird. Und das tun wir jetzt. Wir predigen die Gerechtigkeit Christi, sein Kreuz, an unserer Stelle. Als sündige Menschen starb er als Unsündige für uns, damit wir Frieden mit dem Vater haben. Denn er hat's getan. Das ist genau eine Umschreibung von einer der 7 letzten Worte. Nebenan, das sollen Sie alle Heiden 7 letzte Worte kennen. Das ist auf dem höchsten Niveau mit Bachs Harmonmessen, Matthäus Passion. Großartige Musik. Welcher Satz ist das? Er hat's getan. Es ist vollbracht. Das ganze Gesetz in Fleisch, Mose, das Gesetz im Geist, der Bergpredigt, hat Jesus für uns erfüllt. Liebe Brüder und Schwestern, Sie haben heute der erste und grundlegende Evangelium, das Evangelium nach David, 1000 Jahre in Voraus, von Jesu weg zum Kreuz. Amen.